Ja, ich bringe auch ganz herzliche Grüße mit aus Leipzig. Letzte Woche war ich mit Arthur Penner, einem Kollegen von mir, in Leipzig und dort haben wir eine Gemeinde besucht, in Leipzig und in Dresden auch. Alles Gemeindegründung, Projekte, die wir von Two All Nations aus betreuen, und die baten doch ganz herzlich auch herzliche Grüße mit in die Heimatgemeinde nach Two All Nations mitzubringen, und damit soll das hier auch getan sein. Also da spüren wir auch eine Verbundenheit in Deutschland, innerhalb von Deutschland, mit vielen Christen. Und gerade in der Weihnachtszeit und Adventszeit, denke ich, ist es schön, da diese Verbindung auch auszudrücken. Eugen ist auch heute unterwegs. Waldemar war letzte Woche. An Heiligabend ist dann aber auch Schluss für alle Reiseprediger normalerweise. Dann ist jeder zu Hause da, wo er seine Gemeinde hat. Ja, die Adventszeit soll uns vorbereiten, nicht nur auf Weihnachten, sondern auch auf die Wiederkunft von Jesus. Und in unserer Reihe ist heute schon das dritte Thema dran, und es geht um das Thema zwischenmenschliche Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, wie dieses Thema überhaupt mit der Erwartung des Herrn in Verbindung zu bringen ist. Also bei der Beziehung zu Gott, da ist das ja ziemlich klar, ne? Also ohne Beziehung zu Gott können wir natürlich auch nicht erwarten, in Gottes Reich einmal anzukommen. Dazu braucht es die persönliche Beziehung zu Gott. Aber wie ist das mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Warum sind die wichtig im Blick auf die Wiederkunft Jesu? Und da gibt es, ich war sehr überrascht, einige Texte zu, einige Geschichten auch von Jesus, aber auch von den Aposteln in den Briefen, die da einen Bezug herstellen. Und ein Vers sei mal exemplarisch genannt, der Apostel Johannes, der als Donnersohn begonnen hat seine Karriere bei Jesus und am Ende zum Apostel der Liebe wurde, schreibt gegen Ende seines Lebens im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben. Und da gibt es, Johannes stellt völlig zu Recht eine Beziehung her, und er sagt, ohne geordnete zwischenmenschliche Beziehungen, so könnte man sagen, ohne Liebe zwischenmenschlichen Beziehungen, gibt es keine geordnete Gottesbeziehung. Wir haben ja schon über die Gottesbeziehung gesprochen, und das letzte Mal, da habe ich leider verpasst, aber der Fabian hat etwas zum Thema Arbeit und Geld gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die schon online ist. Also ich habe es noch nicht nachgehört, aber ich werde das versuchen. Bin gespannt, was da gewesen ist. Heute soll es ja um die zwischenmenschlichen Beziehungen gehen, und da merken wir, das kann man nicht das eine oder das ohne das andere haben. Und das Interessante ist ja, dass wir häufig, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht schon an jemanden denkt und denkt, oh meine Güte, heute geht es nur um diese Person, warum bin ich heute in den Gottesdienst gekommen? Vielleicht habt ihr da so einen speziellen zwischenmenschlichen Beziehungsfall. Aber wir glauben ja immer, oder wir hoffen ja immer, dass sich so Streit und Zank und Unfrieden zwischen Beziehungen von selbst irgendwie auflösen. Also so Zeit heilt alle Wunden, oder was gibt's da so für schöne Sprichwörter. Aber die Wahrheit ist, und jeder, der es anders versucht hat, der wird das auch bestätigen, die Wahrheit ist, Beziehungen haben eine natürliche Tendenz zum Chaos und nicht umgekehrt. Von selbst wird eine Beziehung niemals gut und niemals heile. Ganz natürlich ist eher, dass man Missverständnisse in zwischenmenschliche Beziehungen bekommt. Ja, das ist auch oft gar nicht böse gemeint. Ja, der eine sagt was und der andere hat was ganz anderes verstanden oder nimmt das ganz anders wahr, und schon hat man ein Missverständnis in der Welt, das zu Reibungen oder vielleicht sogar zu Verletzungen führt. Dann hat der eine etwas versprochen oder der andere hat etwas erwartet, und man hat es dann nicht geliefert oder konnte es nicht oder wie auch immer, hat versagt, und schon hat man vielleicht einen als Schuld auf sich geladen, und wenn das dann nicht bereinigt wird, dann endet das meistens in zumindest gestörten Beziehungen, vielleicht sogar in Hass und Verbitterung. Beziehungen haben eine natürliche Tendenz zum Chaos. Und die Frage ist, okay, wenn wir heute über das Ordnen von Beziehungen sprechen, was ist denn nötig, damit Beziehungen geordnet werden? Und ich glaube, es gibt zwei Komponenten, die sehr wichtig sind, um Beziehungen zu ordnen. Das eine ist, Beziehungen zu ordnen erfordert Energie, Kraft, Anstrengung. Okay? Also wenn ihr heute hier seid und hofft, dass ich euch eine Lösung biete, die keine Energie, keine Kraft so beinhaltet, dann muss ich euch enttäuschen. Wenn wir keine Energie in gesunde zwischenmenschliche Beziehungen investieren, dann werden wir sie auch nicht bekommen, sondern das Gegenteil. Also, es braucht Energie, das ist das Erste. Und das Zweite ist, alle Energie, das wird jeder von euch wahrscheinlich, der schon mal versucht hat, mit viel Engagement so eine Beziehung zu verbessern, wird mir bestätigen, dass es mehr braucht als nur viel Energie. Es braucht meistens auch eine Idee, Know-how oder Weisheit vielleicht auch, wie man denn diese Energie so einsetzt, dass das wirklich auch gut ist für die Beziehung. Ja, man kann ja auch Menschen überrumpeln oder mit der Tür ins Haus fallen, wie man so schön sagt, ja, und dabei vielleicht sogar noch einen größeren Schaden anrichten. Ja, Menschen einfach überrollen, so sehr lieben, dass sie am Ende die Flucht ergreifen und hoffen, dass das alles schnell wieder vorbei ist. Ja, also es braucht Energie, ja, ohne Energie wird das nichts, aber es braucht auch Know-how. Und ich möchte heute mit uns einen der vielen schönen Bibeltexte anschauen in der Predigt, wo es um das Thema zwischenmenschliche Beziehungen geht. Und ja, wie gesagt, es gibt schon sehr viele. Wir haben in der Textlesung einen sehr zentralen gehört, der das Gebot der Nächstenliebe beinhaltet. Und ihr werdet nicht überrascht sein, dass mein Predigtext, obwohl er aus einem ganz anderen Buch der Bibel kommt, nämlich aus dem Römerbrief, auch etwas mit Nächstenliebe zu tun hat. Und man könnte wahrscheinlich mindestens 10 Predigten herauskramen, wo das Thema Nächstenliebe ganz zentral ist, plus all die vielen schönen Texte, die es zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen in der Bibel gibt. Also heute musste ich eine Wahl treffen und ich habe mich für einen Text aus dem Römerbrief entschieden. Zum einen auch, weil ich selbst über diesen Text gestolpert bin und überrascht war, dass der überhaupt in der Bibel steht. Also nicht, dass ich ihn jetzt völlig nicht kannte, aber das war irgendwie in diesem Zusammenhang doch schon eine kleine Offenbarung für mich. Im Römerbrief, Kapitel 13. Wir sprachen vorhin mit Waldemar, der sagte, ja, Römer 13, da erinnere ich mich, da war irgendwas mit Politik. Und das stimmt auch. In den ersten Versen, Vers 1 bis 7, geht es tatsächlich darum, wie wir uns als Christen auch gegenüber staatlicher Obrigkeit und Herrschaft verhalten. Also sowas wie, dass man seine Steuern bezahlt und nicht betrügt und dass man möglichst nicht in Konflikt mit den Gesetzen kommt, sofern sie halt nicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Das ist alles in Römer 13. Und der Predigttext, über den ich heute sprechen möchte, setzt da quasi direkt an. Ab Vers 8 bis zum Ende des Kapitels Vers 14. Und ich möchte das mit uns lesen. Römer Kapitel 13, Vers 8 bis Vers 14. Bleibt niemand etwas schuldig, schreibt der Apostel Paulus. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben. Die Liebe tut dem Nächsten, also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bedenkt die gegenwärtige Zeit, die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben, wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Also hier die paulinische Interpretation vom Gebot, du sollst deinen Nächsten. Und ich denke, der Abschnitt teilt sich ganz natürlich in zwei Teile, Vers 8 bis Vers 10 und dann Vers 11 bis Vers 14. Und ich glaube, es geht in diesen beiden Abschnitten zum einen darum, warum wir in Beziehung, in Erwartung des Herrn unsere Beziehung ordnen sollen, aber dann auch ganz praktisch, wie das aussehen kann. Der erste Abschnitt, ich habe den mal so überschrieben, Wir ordnen unsere Beziehungen, weil wir einander Liebe schulden. Das ist ja die Behauptung von Paulus. Ne? Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Luther kehrt das um und sagt, ne? Die Liebe seid ihr einander immer schuldig. Ne? Und die Frage ist natürlich, warum? Warum sind wir einander Liebe schuldig? Und der Text gibt nur ein paar Hinweise, nicht wirklich eine ausführliche Antwort, aber ich glaube, wir können doch einige Dinge zusammentragen hier. Zum einen wird hier auf das Gesetz oder das Gebot Gottes verwiesen. Und ich glaube, was das meint, das Gesetz ist ja letztlich Gottes guter Wille für unser Leben. So wie Gott sich die Beziehung zu Menschen vorgestellt hat, so wie Gott sich die Beziehung zwischen Menschen vorgestellt hat. Also warum sind wir einander Liebe schuldig? Weil das Gottes gutem Willen entspricht. Weil Gott das so will, dass wir einander lieben. Und das Zweite ist, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen subtiler, aber das steckt ja auch in dem Gebot drin, ja, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, zeigt ja, dass es dort ein Verhältnis gibt zwischen mir und meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen meines Bruders, meiner Schwester, meines Nächsten. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle brauchen Liebe. Und wir alle wünschen uns das ja auch, dass Menschen liebevoll an uns handeln. Und wenn wir das alle brauchen, dann erklärt das auch vielleicht, warum wir einander lieben, weil wir alle Liebe brauchen. Ich habe mal von grausigen Experimenten gehört. Ich weiß nicht, welche verbrecherische Ideologie das betrieben hat, ob das in Russland war, unter der Sowjetherrschaft oder ob das unter dem Nazi-Regime war. Da hat man tatsächlich ein Experiment gemacht, wo man Kinder, also frisch geborene Kinder, eine Zeit lang ganz ohne menschlichen Kontakt hat aufwachsen lassen. Also die wurden völlig versorgt mit allem, was sie brauchten, aber niemand durfte sie in den Arm nehmen, niemand durfte sie irgendwie streicheln oder irgendwie so näheren Körperkontakt aufbauen. Die waren völlig isoliert von quasi zwischenmenschlichen Interaktionen. Und also das Schreckliche an dieser ganzen Geschichte war, dass diese Kinder wirklich binnen von Wochen, obwohl die genug zu essen hatten, keine Krankheiten hatten, alles gut war, weil sie keinen Menschen hatten, der da war für sie. Ja, sie haben kein bisschen Liebe erfahren. Und das ist ein ganz schrecklicher Ausdruck davon, aber das zeigt, was in uns drin ist. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Nähe, sonst gehen wir ein. Also deswegen sind wir einander schuldig. Wir werden am Ende noch auf einen ganz wichtigen dritten Punkt kommen, der wichtig ist, warum wir einander Liebe schuldig sind. Und dann ist natürlich die nächste Frage, okay, wenn wir einander Liebe schuldig sind, ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt? Die beste Definition, die ich bis jetzt dazu gefunden habe, ist, lieben heißt die wahren Bedürfnisse des anderen. Und was ich es gibt mehrere Punkte, die ich an dieser Definition sehr spannend finde. Das eine ist, dass hier Liebe ein Verb ist. Mein Sohn ist in der 2. Klasse und er muss jetzt Tu-Wörter und Wie-Wörter und all diese ganzen Sachen lernen. Und Liebe ist nicht so sehr ein Nomen, also etwa eine Sache an sich, auch nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist vor allen Dingen ein Verb. Ein Lieben, deswegen heißt es ja auch Lieben, nicht Liebe, nicht Liebe ist, sondern Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen. Da merkt man, es geht um die auch das herauszufinden, dass wenn ich etwas mag, dass der andere das auch mag. Also das kann so sein, aber wir müssen als Forscher unterwegs sein nach den wahren Bedürfnissen. Manchmal ist es ja auch so, dass Leute, bei Kindern weiß man das, die Kinder würden ja am liebsten den ganzen Tag nur Schokolade essen. Das ist aber nicht ihr wahres Bedürfnis. Ja, ihr wahres Bedürfnis ist, ganz andere Dinge zu essen, wo sie glauben, dass das eine Strafe ist. Ja, sowas wie Tomaten oder Paprika oder Karotten oder so. Und so ist das ja häufig auch. Wir wissen ja selbst oft gar nicht, was wir wirklich brauchen. Ja, Gott weiß das und die Kunst des Lebens, so gut wie nur möglich herauszufinden, was die wahren Bedürfnisse des anderen sind, nicht was die eigenen Bedürfnisse sind, zu erforschen und dann natürlich zu suchen, herauszufinden, wie man sie stillen kann. Und hier ist auch sehr vorsichtig formuliert und ich glaube, das ist auch sehr weise, weil wir sind ja nicht Gott, wir sind ja nicht allmächtig. Gott liebt uns vollkommen. Er weiß genau, was wir brauchen und er kann uns alles geben, was wir brauchen. Aber wir sind natürlich nicht Gott. Wir versuchen es. Okay? Und das ist auch vollkommen okay. Und die meisten Leute, also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ja, wenn ihr Geschenke bekommt von Kindern, die sich mit viel Mühe da irgendetwas ausgedacht haben, ne, dann freut man sich darüber und man fühlt sich geliebt, auch wenn die Sache an sich, wo man sagt, naja gut, also ich hätte mir jetzt selbst sowas nicht gekauft oder gebastelt oder so. Ne? Also, aber es hat einen Wert. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Liebe. Ja? Wir suchen, wir erforschen die Bedürfnisse des anderen. Nun, diese Definition ist aus meiner Sicht die beste, die ich kenne. Aber vielleicht kennt ihr auch bessere. Dann dürft ihr die gerne verwenden. Hier in dem Text wird das anders definiert. Paulus, er geht hier erst einmal auf das Gesetz ein und die Gebote. Er definiert, was es heißt, den Nächsten zu lieben, mit Rückgriff auf Gottes guten Willen für unser Leben. Und er bringt ein paar Beispiele. Lass uns die mal kurz durchgehen. Also das erste Beispiel ist, du sollst nicht dienen. Und ich hoffe, dass hier keiner sitzt, also im wörtlichen Sinne. So. Und wenn, Jesus kann dir vergeben, aber das kann so nicht bleiben. Ehebruch ist kein Dauerzustand zu der Person, mit der du die Ehe brichst. Und Ich glaube aber, dass es hier um mehr geht. Wenn ihr euch an die Bergpredigt erinnert, da erklärt Jesus so beispielhaft auch ein paar Gesetze, unter anderem halt eben auch diese Geschichte mit dem Ehebruch. Und er macht deutlich, dass dieser Grundsatz, den Gott in den Geboten festhält, du sollst nicht die Ehe brechen, dass das mehr ist als nur eine, bezogen auf eine konkrete Handlung, also irgendeine sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Das ist ja die strenge Definition von Ehebruch. Ja? Aber das Gebot ist ja viel weiter. Jesus sagt zum Beispiel, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen. Ja, da ist noch nichts passiert, ja, außer einem Blick vielleicht, ja, und einen Gedanken in deinem Kopf. Aber Jesus sagt, zack, bumm, Ehebruch. Und da wird deutlich, es geht nicht darum, dass wir nur bestimmte Handlungen tun, die sind schlimm. Ja, aber das Problem beginnt viel früher in unserem Herzen. Und ich glaube, Ehebruch ist letztlich eine selbstsüchtige Verletzung von Vertrauen. Natürlich bei den engsten Beziehungen, die wir haben, hier vor allen Dingen in der Ehe. Aber ich glaube, dass man dass dieses Vertrauen misschien verletzt, weil man illoyal wird, auf andere Beziehungen ausweiten kann. Dann führt er hier das Töten an. Du sollst ja um Mord. Und auch Jesus macht deutlich, ja, er sagt, also es ist sehr schlimm, wenn jemand jemanden ermordet. Ich hoffe, dass hier keiner sitzt, der das getan hat. Und das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Das ist ja sogar im Strafgesetz. Aber Jesus macht deutlich, wenn er über das Morden oder das Töten spricht, dass selbst wenn wir unseren beschimpfen, ja, und zwar so, dass wir sagen, du bist ein Dummkopf, ja, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, dann begehen wir im Prinzip den Bruch dieses Gesetzes. Also ich würde sagen, Morden ist nicht nur das körperliche Morden, sondern ich glaube, es weitet das Themenfeld für jeden Beziehungsabbruch, wo wir ganz bewusst eine Beziehung, wo wir Menschen einfach aus unserem Leben streichen und sagen, mit dieser Person möchte ich nichts mehr zu tun haben. Okay? Das ist im Prinzip das Gleiche wie Mord, nur noch nicht physikalisch umgesetzt. Und oft, ich weiß nicht, wer von euch schon mal die ganzen Phasen der Trauer, ja, weil das so, du sollst nicht töten, nicht einfach so beenden. Wenn wir über Liebe nachdenken, dann stehlen. Was ist stehlen? Natürlich, wenn wir Leuten Sachen wegnehmen, ich weiß nicht, ob ihr, du solltest das nicht eine liebevolle Tat ist. Aber was passiert? Und wenn ich vor jemandem weglaufe, jedes Mal, wenn ich die Menschen treffe, fällt mir wieder ein, dass ich, man könnte aber das Stehlen auch weiter fassen. Und was ist Stehlen im Kern? Im Kern geht es so, ich habe ein Bedürfnis oder vielleicht sogar ein Begierde, ja, und ich befriedige auf Kosten des anderen. Oder wir stehlen Menschen, wir vorenthalten Menschen, indem wir ihnen Aufmerksamkeit, nicht die Zeit geben, die sie eigentlich brauchen, bestehlen wir sie. Wir bestehlen sie mit der Liebe und Zuwendung, die. Oder das Letzte, was hier Paulus anführt, ist das Begehren. Und letztlich ist Neid und Streit die Folge davon, dass wir versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse, wir begehren etwas und ich meine, man müsste jetzt hier nicht lange ausholen, was alles schon durch Begehren entstanden ist. An Familienfäden und Nachbarschaftsstreit oder vielleicht sogar an übelsten Folgen, wenn Menschen sich in Verschuldung stürzen, nur weil sie ständig versuchen, mit ihrem Nachbarn zu konkurrieren mit dem neuesten Auto und mit dem neuesten Fernseher und mit dem neuesten Rasenmäher und ich weiß nicht, was man da alles an Konkurrenzprodukten so findet und dann kauft man und kauft man all diese Dinge, die man sich vielleicht gar nicht leisten kann und auch nicht unbedingt muss, ja, nur weil man sagt, ja, weil der Nachbar jemand auf der Arbeit das hat. Paulus sagt, das alles, wenn wir lieben, dann kommen wir nicht in Konflikt mit all diesen Dingen. Und dann, das ist, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe mich schon gefragt, also wirklich jetzt? Er sagt in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also falls ihr es noch nicht gewusst habt. Wenn ihr einen Menschen lieben wollt, okay, man denkt sich, was ist hier los? Wieso holt das Paulus hier Liebe definiert, anders als wir es vielleicht definieren würden? Wir definieren ja häufig positiv, ne? Lieben heißt die wahren Bedürfnisse. Und Paulus macht das per Ausschlussverfahren. Er sagt, also übrigens, was könnte dir alles so einfallen? Dir könnte einfallen, die Ehe zu brechen oder eine Beziehung zu beenden. Du versuchst deine eigenen Bedürfnisse auf anderen Kosten zu leben oder Menschen etwas vorzuenthalten. Du begehrst etwas, das du dir gar nicht leisten kannst und daraus entsteht nur Neid und Streit und kaputte Beziehungen. Und er sagt, nee, das alles ist Liebe nicht. sondern das Gegenteil. Und dann fügt er noch hinzu, und übrigens, egal was auch immer du dir Böses ausdenken könntest, und oft wissen wir ja ganz genau, ja, selbst wenn wir die 10 Gebote nicht hätten, wüssten wir ganz genau, was gut und was böse ist. Warum? Wir müssen es einfach nur einmal umkehren und sagen, okay, wenn ich in ihrer Lage wäre oder in seiner Lage wäre, oder wäre das schlecht? Und Paulus hat in Römer 12, und das möchte ich gerne doch auch nochmal ein paar Eckpfeiler eingerammt, was alles bedeuten kann, nicht Böses zu tun. Übrigens sehr zu empfehlen, also Römer Kapitel 12 und die nächsten, da gibt es sehr viel sehr Praktisches zu lesen darüber, wie Gott sich das neue Leben in Jesus Christus vorstellt. Oder auch das christliche Leben. Und wie gesagt, exemplarisch jetzt nochmal eine andere Definition, auch von Paulus aus dem Römerbrief, was es heißt, nicht das Böse, ab Vers 9. Römer 12, ab Vers 9 sagt Paulus, eure Liebe sei eine Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise. Vergeltet niemand. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du Gut. Lass dich nicht für Siege. Also eine lange Liste von ganz vielen Imperativen und Aufforderungen, die, glaube ich, gut beschreiben und uns eine Idee geben. Eine letzte Frage bei diesem Punkt ist natürlich, wer ist mein Nächster? Also für die Pharisäer unter uns ist das eine sehr spannende Frage. Jesus selbst hat diese Frage gestellt bekommen, als ein sehr schlauer Theologe ihn herausfordern wollte und eigentlich wollte er ihm ein Bein stellen. Und Jesus hat das sehr geschickt gemacht und eine Geschichte erzählt, wo dieser religiöse Führer, der Jesus reinlegen wollte, mit Zähneknirschen vom barmherzigen Samariter. Könnt ihr gerne nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Die meisten kennen die Geschichte. Was passiert ist in der Geschichte von Jesus? Geht von Jerusalem nach Jericho durch die Wüste, ganz schreckliche Strecke, und dort wird er überfallen, ausgeraubt und niedergeprügelt. So liegt er jetzt da sterbend am Weg und hat keine andere Chance, sich selbst zu helfen. Könnte sagen, der passt. Und man müsste ja denken, gefährliche Stelle, Mann liegt schon da, vielleicht bin ich der Nächste, wechselt die Straßenseite und haut ab. Kurze Zeit später kommt der Levit, könnte vielleicht sagen, der Diakon. Gut, der Pastor, der ist vielleicht Theologe, ein bisschen verwirrt, ängstlich, aber jetzt kommt der Diakon, der kann helfen. Ja, das ist ein praktischer Mensch, der weiß, wie das funktioniert. Aber überrascht das Gleiche, er wechselt die Seite und haut der Mann. Und wer kommt? Die Juden und die Samariter, die hatten so eine ewige Fehde. Die haben sich gegenseitig das Heil abgesprochen, sie haben sich gehasst und bekämpft, die hatten nichts miteinander zu tun. Ich weiß nicht, wer dein persönlicher Samariter ist, aber wenn du eine Person hast, wo du sagst, also wenn ich da über meinen Nächsten nachdenke, hoffentlich ist der das nicht, dann ist es der. Okay? Der Samariter, und was macht der? Der bleibt stehen bei all der Gefahr, der hilft diesem jüdischen Mann, er versorgt seine Wunden, er bringt ihn in die Herberge, er bezahlt den Wirt dafür, dass der seinen Erzfeind verarztet, zieht weiter und sagt, sollten noch mehr Kosten entstehen, all-inclusive Behandlung vom. Und jetzt steht er da. Die Antwort ist in deinem Umfeld, bei der du dir am ehesten fragst, der, wo du am liebsten. Und Jesus und Paulus hier auch. Ich möchte unseren Blick richten, ja, ich glaube, wir alle sind unsere Nächsten. Das können Familienangehörige sein, es können Freunde sein, die Arbeitskollegen sein, die Nachbarn. Aber ich möchte unseren Blick wirklich darauf richten, dass wir ganz bewusst nicht nur an die Menschen denken, mit denen wir sehr gut leben. Mensch, wo man so schön zusammen ist. Mein Nächster, wir ordnen unsere Beziehung in der Erwartung des Herrn, weil wir einander lieben. Und dann kommt der zweite Punkt. Wir ordnen unsere Beziehungen, weil wir uns vollständig... ja, irgendwie will der Präsenter nicht. Könnt ihr einmal weiterklicken? Hier in Vers 11 und 12 kommt eigentlich der Bezug zu der Erwartung des Herrn. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich die gewählt habe, weil es hier die Wiederkunft von und das neu anbrechende Reich Gottes oder zur Vollendung kommende Reich Gottes hier handelt, wo Paulus sagt, bedenkt die gegenwärtige Zeit. Also deutet mal die Zeichen der Zeit richtig. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf, also sich fertig zu machen für das Kommende. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Also, wovon spricht Paulus hier? Er spricht davon, er sagt, als wir gläubig wurden und jetzt, es ist eine bestimmte Zeit vergangen. Wir wissen immer noch nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen immer noch nicht, wann der Tag des Gerichts Gottes ist. Wir wissen, dass er kommen wird. Und es ist auch interessant, wie er die Zuweisung macht. Er sagt, heute ist Nacht, ja, obwohl hier hell ist. Ja. Heute ist Nacht, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Der Tag, das Schöne, die Vollendung von all dem, Gottes Herrlichkeit erstrahlt, noch nicht voll. Das kommt mir, wenn Jesus wiederkommt. Und er nimmt hier Bezug und sagt, also aufgestanden, aufgepasst, es ist Nacht, aber die Zeit ist näher dran. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben bist, aber egal, ob das ein Tag ist, ein Jahr oder 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre, na wahrscheinlich die meisten von uns nicht 100 Jahre, aber vielleicht 50 Jahre, wo wir gläubig sind, heute ist es definitiv näher dran. Wir wissen nicht genau wann, aber es ist näher dran und daher umso wachsamer. Den Blick auf Jesus gerichtet. Und in Vers 8 und 10, da ging es ja mehr so erkennen und erfüllen. Ne? Gottes Gebote zu erkennen, zu verstehen. Wir sind durch die Liste gegangen und zu erfüllen. In 12 bis 14 macht Paulus, verwendet er andere Begrifflichkeiten, die aber in eine ähnliche Richtung gehen. Nämlich, wir haben ja noch im Hinterkopf, was brauchen wir, um unsere Beziehung zu ordnen? Wir brauchen Energie und wir brauchen Know-how. Ja, also wir brauchen erkennen und erfüllen oder jetzt hier lassen und tun oder ablegen und anlegen. Hier wechselt das Bild. Was sollen wir lassen? Er sagt, legt ab die Werke der Finsternis. Und was sind die Werke der Finsternis? Also sicherlich das, was wir in den Geboten oder Verboten in Vers 9 schon gelesen haben, sicherlich das Böse in Vers 10. Und dann kommt er noch auf ein paar Beispiele zu sprechen in Vers 13. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Streit und Eifersucht. Also alles Unehrenhafte, alles das, was wir heimlich tun und wo wir hoffen, dass es niemand herausfindet, all das sollen wir ablegen. Luther sagt hier, fressen und saufen, das ist vielleicht ein bisschen platter, aber deutlicher. Also selbstsüchtige Maßlosigkeit, die unsere Beziehung belastet oder die sogar unsere Beziehung zerstören kann. Ja, Achtung, Weihnachtsfeiern. Also, ne, also ich meine, das mit dem Fressen, naja, kann auch sehr zerstörerisch sein. Also früh verwitwet, kleine Kinder und so weiter ist nicht. Aber gerade beim Saufen, da, also ich hoffe, ihr lebt in sehr vernünftigen Familien, wo das kein Thema ist, aber erfahrungsgemäß, das gehört sich überhaupt nicht für. Und das zerstört Beziehungen. Also das wollen wir nicht gegen Feiern an sich. Die Maßlosigkeit, das Selbstsüchtige, die Selbstsüchtigkeit, Unzucht und Ausschweifung. Ich denke, das ist vergleichbar mit dem Ehebruch, also Verletzung von Vertrauen und von. Hier merkt man bei Unzucht, könnte man denken, aber bei Ausschweifung, da merkt man, das geht das Sexuelle, sondern es geht darum, dass man. Und das kann ja in Bezug auf die Kinder sein, das kann in Bezug auf die Nachbarn sein, das Familie sein oder vielleicht sogar auf die Arbeit. Darüber habt ihr ja schon das letzte Mal gehört, aber nur so als Hinweis, ja, auch dort Ausschweifung am Arbeitsplatz. In welcher Form auch immer, wo wir Vertrauen verletzen, wo wir Beziehungen bewusst vielleicht sogar ausnutzen für unsere eigenen Selbstsüchtigen, dann Streit und Neid übersetzt Luther hier die Eifersucht. Ja, ich glaube, das ist auch wieder parallel zum Begehren, das wir besprochen haben. Ja, die eigenen Bedürfnisse auf das Wohl des anderen. Und dann kommt er in Vers 14 am Ende noch und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Und das Interessante ist, dass hier das Wort Begierden wiederkommt. Und ich glaube, das ist wichtig, weil es geht nicht um Gott, er kennt unsere Begierden. Hier geht es nicht um selbstsüchtiges Handeln, auch auf Kosten von anderen. Und da merken wir, das ist ja im Prinzip der Kern von all dem Bösen und Schlechten, was Boten und Verboten, immer im Kern. Worum geht es mir? Geht es mir um mich und dass ich Recht habe und dass ich gut dastehe und dass es mir gut geht und dass meine Bedürfnisse und vielleicht sogar Begierden, oder geht es ihn besser zu verstehen, ihn besser zu erkennen? Der sagt, Ablegen der Werke des Finsternis. Ablegen lasterhaften Dinge, selbstsüchtig, der Begierden des Fleisches. Ich weiß nicht, wer von euch versucht hat, mal schlechte Gewohnheiten abzulegen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich gehört. Und das Tolle ist, also das gibt es mittlerweile auch Psychologen, die das nochmal bestätigen. Die sagt nicht und fokussiert euch jetzt auf all das Böse und macht es nicht. Ja, das ist so wie der Marshmallow-Test. Also da hat man Kindern ein Marshmallow gegeben, sie in einen Raum reingesetzt, an einem Tisch, da lag der Marshmallow und die Aufgabe war die, den Marshmallow 5 Minuten nicht zu essen. Wenn sie das schaffen, bekommen sie noch einen zweiten dazu. Wenn sie es nicht schaffen, dann haben sie nur den einen gegessen. Es gab auch keine Strafe oder so. Und so ähnlich, und viele Kinder, gerade die Jüngeren, schafften das nicht und haben da quasi verfasst. Und wir denken manchmal auch genauso über Sünde. Gott sagt uns, so, das ist der ganze Lasterkatalog, schaut es euch genau an, habe ich euch jetzt alles gesagt und das ist verboten. Also, bitteschön, hier ist es. Aber Gott ist nicht so. Ja, er sagt ganz klar, was nicht geht. Und wir brauchen das, weil wir manchmal sehr schwer vom Begriff sind. Ja, und manchmal fehlen uns auch die Ideen, dass vielleicht bestimmte Dinge, die für uns vielleicht gut erscheinen, für andere nicht so gut sind oder beziehungszerstörend. Deswegen das ganze Negative. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen. Ja? Er sagt nicht so, und wenn ihr es schafft, 5 Minuten, dann gebe ich euch noch ein zweites Marshmallow. Sondern Gott wendet einen anderen, sehr klugen psychologischen Trick an. Er sagt nicht nur ablegen, sondern er sagt auch anlegen. Und dann merken wir, da dreht sich die Perspektive. Also wir können uns jetzt umdrehen, weg von all dem Bösen, was wir sowieso nicht tun wollen. Das können wir von mir aus gerne im Rückspiegel weiter im Blick behalten. Aber der Fokus geht jetzt nach vorn. Und worauf fokussieren wir uns? Vers 14 sagt, legt als ein neues Gewand den Herrn Jesus Christus höchstpersönlich an. Das ist spannend. Was heißt das, dass wir jetzt Jesus? Ich glaube, wir sind ja im Römerbrief und der Römerbrief ist der Brief im Neuen Testament, der das Evangelium, den Glauben, den christlichen Glauben im Kern sehr ausführlich darstellt. Die ersten 8 Kapitel sind sehr zu empfehlen, wenn euch da mal das Evangelium verrutscht. Da könnt ihr nachlesen, wie es richtig ist. Paulus führt das aus und im Prinzip macht er einen ganz, ganz klaren, bin sündiger, als ich in mir selbst eingestellt und kann mir natürlich selbst nicht helfen, kann mir vielleicht auch nicht selbst verzeihen. Stecke fest im Teufelskreis, dass ich all die bösen Dinge auf dem Tisch ausgebreitet sehe und so sehr ich mich auch anstrenge, sie nicht zu tun, versage ich immer und immer wieder daran. Aber, ich bin geliebter und angenommener in Jesus Christus, als ich je. Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat den Marshmallow-Test für uns alle bestanden. Er nicht. Und an Weihnachten feiern wir, dass er auf die Erde kam. Schaut mal, was da passiert ist. Ja, Gott höchstpersönlich in seiner Herrlichkeit, im Himmel, da wo wir alle hinwollen, in Gottes Herrlichkeit, wo alles vollkommen ist, wo es keine Schuld gibt, keine Krankheit, kein Tod, kein Leid, kein gar nichts von all dem, was wir hier so auf der Erde erleiden. Er sagt, okay, ich lege das alles ab und werde Mensch. Werde geboren im Stall mit allen Wehwehchen, lebe 30 Jahre lang unter armen Leuten, mit harter Arbeit, vielleicht auch wenig sozialen und sonstigen finanziellen Möglichkeiten. Ich werde einer. Und am Ende stirbt er völlig unschuldig am Kreuz, weil religiöse Führer ihn beneidet haben und Politen einfach mal das Richtige. Und dieser Jesus, ich habe mir euren Mantel, den Mantel der Gerechtigkeit, den Mantel der Vergebung, den Mantel des nie gesündigt Habens und immer das Richtige getan, Gottes guten Willen immer erfüllt zu haben, den Mantel nun Gottes Gnade und Gottes Güte und Gottes Herrlichkeit für immer sehen. Und das ist das, was Jesus uns anbietet. Der große Tausch. Er entäußert sich selbst. Er gibt seinen himmlischen, damit wir vergeben, damit wir überhaupt Hoffnung und Perspektive. Und was macht er mit seinem Mantel? Er gibt ihn nicht bei Gott ab und sagt, pass mal drauf auf, bis ich wiederkomme. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vollständig, dass wir ihn anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir die Gerechtigkeit, die er uns erst einmal im Glauben annehmen. Wir können dafür gar nichts leisten. Das Einzige, was wir tun, anzunehmen, unser Vertrauen auf Jesus. Und hier kommt der dritte Grund, warum wir zu lieben schuldig sind, ins Spiel. Nämlich, weil wir bedingungslos. Ein Vers aus dem 1. Johannesbrief wieder. Der Vers vor Vers 20, den ich 19 heißt. Lasst uns lieben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der schönste Grund, einander zu lieben. Auch unser Nächsten, den wir am liebsten wegwünschen, weil er das für uns geworden und gemacht hat. Und da beginnt der Prozess der Heiligung, damit wir ehrenhaft leben, wie am Tage, wie es, was wir in Jesus, wir sind schon vollkommen gerechtfertigt. Dann haben wir diesen Mantel angezogen. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er die Herrlichkeit von seinem Sohn. Und die Kunst, die Aufgabe, die Herausforderung ist, dass wir jetzt nun das Leben führen, dass diesem Mantel, den Jesus gibt, das nennt man Heiligung. Für mich ist ein sehr schönes Bild da hilfreich, nämlich das Bild von Adoptierten oder Straßenkindern. Wir haben bei Two All Nations ja auch eine ganze Reihe von, ich glaube vor ein paar Monaten sprach ich mit einem unserer Mitarbeiter, der wirklich schon in Kindereinrichtungen in aller Welt tätig war, auch über lange Zeit. Auch in Deutschland hat er so einen Spezialpfleger, irgendwas, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber der kümmert sich um die Kinder, wenn die von den Eltern weg müssen und noch keine dauerhafte Unterkunft haben, dann kommt er von ganz kleinen Babys bis zu Teenagern, landen auch in seiner Obhut. Und er war dann einen Monat Ersatzkraft in einer unserer Einrichtungen. Und dort kommen Jungs hin von der Straße, wirklich. Also da werden die Jungs von der Straße eingesammelt und bekommen ein neues Zuhause. So, und er sagte, das ist wirklich schwierig, die Kinder so in ihrem Denken zu verändern, dass sie verstehen, dass sie jetzt nicht mehr auf der Straße leben, dass jetzt andere Regeln gelten, dass sie keine Straßenkinder mehr sind. Und all die Verhaltensweisen, die sie vielleicht auf der Straße haben mussten, um überhaupt überleben zu können, das ganze Stehlen, das Lügen, das Betrügen, das gegenseitig Schlagen und was auch immer, dass all diese Dinge jetzt vorbei sind, dass sie die jetzt ablegen können, weil sie jetzt safe sind. Sie sind jetzt in einem Zuhause, wo man einander unterstützt, wo sie alles bekommen, was sie brauchen, wo sie eine Schulbildung bekommen, wo sie eine Hoffnung, eine Perspektive für ihr Leben bekommen. Und das Spannende ist oder das Herausfordernde auch für unsere Mitarbeiter ist, dass dieser Schalter im Gehirn umgelegt wird, dass das Alte ist vorbei. Ich bin kein Straßenkind mehr. Ja? Ich bin jetzt geliebt, ich bin angenommen, ich habe ein Zuhause. Ich muss nicht mehr diese alten Verhaltensweisen. Und diese Geschichte, ich glaube, das ist, was auch bei uns passiert. Wenn wir Jesus Christus angezogen haben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dann beginnt ein neues Leben. Aber dieser Schalter im Gehirn, dass wir das Alte abschalten, diese alten Verhaltensweisen, und dass wir jetzt das Leben, was Gott uns wirklich geschenkt hat, das ist eine lebenslange Herausforderung, zu der Jesus uns einlädt. Wir sind schon geliebt und wir haben damit sämtliche Prüfungen. Jesus kommt mit uns an. Und die spannende Herausforderung ist, dass wir jetzt, wenn wir mit diesem Mantel unterwegs sind, der Jesus Christus ist, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, dass wir uns auch so verhalten. Und das drückt sich vor allen Dingen darin aus. In Erwartung des Herrn ordnen wir unsere Beziehungen, weil wir einander Liebe schuldig sind und weil wir uns. Und ich möchte euch heute heraus. Denk an den Nächsten. Ich hoffe, du hast vielleicht ein Gesicht. Es kann auch der Nächstschlimmste. Eine Person, ganz konkret. Welche Einstellung oder welche Verhaltensweise deinerseits, sondern deinerseits, ich weiß es nicht, ja, dein Selbstsüchtiges, denk drüber nach. Welche Einstellung oder welche Verhaltensweise deinerseits, bitte Gott um. Den anderen kannst du nicht ändern. Und dann schenk ihm die wahren Bedürfnisse. Jetzt gerade vor Weihnachten ist doch mehr Freizeit vielleicht, wenn man Urlaub nimmt. Weihnachten ist ja sowieso das Fest der Liebe. Da fällt das vielleicht auch gar nicht so. Also die andere Person, die muss nicht unbedingt wissen, dass ihr das wart. Also wenn daraus Vergebung und Versöhnung entsteht, umso besser. Es geht erst einmal, okay? Paulus sagt ja in Kapitel 12 auch, ne? So viel an euch liegt. Wer ist es, schwerfällt als welche Einstellung? Nicht euch wieder gut, eine frohe und viel Weisheit und Kraft. Ich möchte für uns beten. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, dass du uns bedingungslos, dass du uns immer wieder neu eine Chance, dass du uns deinen Mantel reichst, den Mantel der Herrlichkeit, dass wir zu deiner Familie, unseren Nächsten, du weißt, wo vielleicht gerade Beziehungen schwierig sind. Du weißt, was uns vielleicht erwartet, auch an schwierigen Begegnungen in der Weihnachtszeit. Ich bitte dich, dass in unseren Herzen Heilung zu erfahren. Und vor allen Dingen dann die Liebe, die wir bei dir empfangen haben. Und wir bitten dich, erkennen, wie sehr du sie liebst.